Am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und ein mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Der Posaunenschall wurde immer lauter, der Donner wurde immer lauter und der Blitz wurde immer heftiger. Mose rief und Gott antwortete ihm mit einer Stimme, die wie Donner klang. Nachdem der Herr auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose zu sich und der stieg hinauf. Doch der Herr sagte zu ihm, geh noch einmal hinab und warne das Volk. Schärfe ihnen ein, dass sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Sonst werden viele von ihnen den Tod finden. Auch die Priester, die beim Opferdienst in meine Nähe kommen, müssen sich durch besondere Handlungen darauf vorbereiten, sonst ist es um ihr Leben geschehen. Mose erwiderte, das Volk kann gar nicht heraufkommen, denn du selbst hast uns befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen und ihn damit für heilig und unbetretbar zu erklären. Doch der Herr antwortete ihm, geh hinunter und dann komm mit Aaron wieder herauf. Die Priester aber und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, um zu mir hinaufzusteigen, damit ich nicht über sie herfalle. So ging Mose noch einmal hinunter und warnte das Volk. Dann redete Gott und sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas im Himmel oder auf dem Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel, Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen meine Liebe erfahren. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Am 7. Tag ruhte ich, darum habe ich den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, sein Knecht, seine Magd oder seine Rinder, Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Hornes hörten, als die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagen zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Doch Mose sprach zu ihnen, habt keine Angst, Gott ist nur gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr Angst vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen. Nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Amen. Halleluja. Das ist die Story von der Gesetzgebung im Alten Testament, wie Gott seinem Volk Israel die 10 Gebote gibt. Und ich habe probiert, so ein bisschen mit Rauch und so mit Blitz und ein bisschen Herr der Ringe-Posaune habe ich probiert, das ein bisschen nachzuvollziehen, oder? Dass wir uns ein bisschen in das hineinversetzen können, wie das damals war. Aber logischerweise, mir ist bewusst, ich kann das nicht so nachahmen, oder? Wir können das nicht wieder so generieren, weil Gott ist in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit. Stell dir vor, der Gott vom Universum kommt auf den Berg an und die Welt von der Verzittern und auf den Donnern und die Israeliten haben Angst und sagen, hey, wir müssen sterben, wenn du noch weiter zu uns redest. Und genau um das werden wir heute reden, über einen Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat durch Mose, mit den 10 Geboten. Aber zuerst eine andere Frage. Hast du dich jemals gefragt, wie du den Gott vom Alten Testament mit dem Gott vom Neuen Testament kannst vereinbaren? Hast du dich jemals gefragt, wie der liebende Gott im Neuen Testament, der sich in Jesus zeigt, mit Barmherzigkeit und Vergebung und du sollst so sein wie der barmherzige Samariter, du sollst 7x, 77x vergeben, du sollst liebend sein und er geht sogar ans Kreuz für uns, weil er uns liebt. Hast du dich jemals gefragt, wie du das mit dem Gott im Alten Testament zusammenkriegst? Ein Gott, der hässig ist, der zornig ist, der heilig ist, wo wenn man zu nahe herangeht, dann stirbt man. Hast du dich jemals gefragt, wie Zorn auf dieser Seite und Liebe auf dieser Seite zusammenkommt? Oder wie Heiligkeit und Vergebung miteinander vereinbar sind? Hast du dich jemals gefragt, wie Gott die zwei Götter zusammenbringen kann? Jetzt bös gesagt. Hä? Hast du dich mal gefragt? Genau. Ich habe letztens mit jemandem geredet. Und er hat mir gesagt, hey, weißt du, Matthias, in den heutigen Kirchen wird nur noch von Liebe predigt. Es wird nur noch schön und Barmherzigkeit, oder? Und ein bisschen schön, alles ist schön, oder? Jesus, der Vater und auch mit dem Lamm, oder? Auf dem Bild, oder? Mit dem Lamm in der Hand. Oder du bist das Lämmchen, er ist der gute Hirte und so. Und er hat gesagt, hey, es wird nur noch das predigt, aber es müsste wieder mal ein bisschen Zorn Gottes predigt werden, es müsste mal wieder ein bisschen Heiligkeit predigt werden, es müsste mal wieder ein bisschen Heiligkeit predigt werden und gut leben, oder? Man sollte mal Leute wieder mal ein bisschen drohen und so. Und das hat er gesagt mir, oder? Er hat mir gesagt, hey, das bräuchte es ein bisschen mehr. Hast du dich das auch schon mal gefragt, dass das ein bisschen mehr bräuchte? Das Problem ist so alt, wie die Kirche es gibt. Seit das Neue Testament eigentlich gibt, haben die Christen immer mit diesem Problem, mit dieser Spannung zu kämpfen gehabt. Es hat einen Typ gegeben, den Markion, der war im 2. Jahrhundert oder 3. Jahrhundert, der hat einfach die ganze Bibel angepasst. Er hat einfach das ganze Alte Testament rausgehauen. Und hat noch das Lukas-Evangelium gehabt und ein bisschen Paulus und auch im Neuen hat er die Sachen rausgehauen, die mir nicht gefallen haben. Weil er hat gesagt, der Gott im Alten Testament ist böse und der Gott im Neuen Testament ist lieb. Und das sind nicht die gleichen Götter. Es ist ein anderer Gott im Alten Testament als im Neuen Testament. Und darum hat er das ganze Alte Testament und das Neue so angepasst, wie es ihm passt hat. Also das Problem ist mindestens so alt, wie es Kirche gibt. Die Spannung. Wir sind in der Serie History, His Story, seine Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel geschrieben hat. Und wir sind Teil davon, das sind unsere Wurzeln. Wenn du sagst, du bist Christ, du bist ein Nachfolger von Jesus Christus, dann glaubst du an einen Juden. Das ist kein Witz. Du glaubst wirklich an einen Juden, weil Jesus war Jude. Ich meine das wirklich ernst. Jesus war nicht Christ. Versteht ihr? Jesus war zuerst mal Jude. Jesus hat sich verstanden als einer unter dem Gesetz. Er hat die ganze Bibel, die er hatte, war das Alte Testament gewesen, weil das Neue hat es gar noch nicht gegeben. Der Paulus, wenn er von der Bibel redet und vom inspirierten Buch, redet er nur vom Alten Testament, weil das Neue hat es gar noch nicht gegeben. Die ersten Christen haben nichts anderes gehabt als das Alte Testament. Und wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu einem Jesus singen, den wir uns vorstellen, oder? Und er ist irgendwie ein weißer Amerikaner, oder? Mit einem Lämmchen in der Hand, oder? Sondern er war Jude, vor 2000 Jahren, im Mittleren Osten, ein Zimmermann, und hat an das Zeug geglaubt, was da innen gestanden ist, oder? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Oft lesen wir das Alte Testament nicht mehr, oder? Weil wir eben am Problem stoßen im Alten Testament. Wir lesen nur noch vielleicht das Neue, wenn wir es überhaupt lesen, oder? Und das Alte Testament meiden wir vielleicht ein bisschen. Aber Jesus sagt im Lukas 24, Vers 27, und Jesus erklärte ihnen ausgehend von Mose und von allen Propheten, das ist, der Mose repräsentiert das Gesetz, und Prophet ist der andere Teil im Alten Testament, also ausgehend vom ganzen Alten Testament, von Mose und den Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn, also über Jesus selber, geschrieben steht. Jesus sagt, das ist das, ist mit ihnen durchs Alte Testament gegangen und hat ihnen gesagt, da steht alles über mich. Und während das Neue Testament genau gleich auf Jesus hinweist und von Jesus erzählt, weist aus dem Alten Testament auf Jesus hin. So müssen wir das Alte Testament lesen. Jemand Gescheites hat mal gesagt, im Neuen Testament wird gezeigt, wer Jesus ist, wie das Wort ist. Aber im Alten das Alte Testament ist wie ein Mikroskop. Wenn wir genauer anschauen, dann entdecken wir vielleicht Details, die wir im Neuen gar nicht so gerade gelesen hätten. Es handelt sich das Alte um Jesus wie das Neue. Es geht um Jesus. Wenn wir genau anschauen mit einem Mikroskop, dann entdecken wir Jesus im Alten Testament. Und genau das werden wir heute machen mit dieser Stelle von der Gesetzgebung, wo Gott das Gesetz gegeben hat. Und wir werden genau anschauen mit einem Mikroskop und wir werden Jesus dort begegnen. Sind ihr bereit? Ich muss euch aber warnen, weil ich werde vielleicht ein bisschen provozieren. Ich werde vielleicht ein bisschen direkt sein, in your face, oder? Und vielleicht ein paar von euch werden mit einem anderen Gottesbild heute oben rauslaufen, als dass sie vorher reingelaufen sind. Sind ihr ready zum Jesus begegnen in dieser Story? Huh? Gut. Also, bevor wir das machen, ist extrem wichtig. Letzte Woche hat Ralf predigt über den Bund, den Gott mit dem Abraham gemacht hat. Und Gott offenbart sich als El Shaddai, Gott der Versorger. Oder? Und er verspricht dem Abraham, durch deine Nachkommen werde ich die Welt segnen. Speziell auch durch deine eine Nachfolge werde ich wirklich die ganze Welt segnen. Er spricht auch von Jesus. Oder? Aber es ist schon im Leben von Abraham und seinen Söhnen der Fall gewesen. Oder? Seine Kinder haben sich vermehrt. 11 davon haben sich gegenseitig gehasst und haben ihren jüngsten Bruder auf Ägypten verkauft. Und der ist wirklich unterdurch. Aber Gott hat das gebraucht, um Ägypten und die damalige Welt rundum von einer Hungersnot zu befreien. Das überlesen wir so schnell, weil wir nur kurz lesen können. Aber im Gesamten geht es darum, Gott hat eine Hungersnot abwenden. Ihr müsst das lesen. Es ist eine 14-jährige Hungersnot gekommen, wo die ganze Welt eigentlich verhungert war, aber durch Josef, den Gott gebraucht hat, ist er gescheit gewesen und hat das Korn gelagert, oder? Um die Hungersnot abwehren. Also El Shaddai, Gott der Versorger. Oder? Auf jeden Fall haben sie sehr gut in Ägypten, sind dann gerade geblieben, weil der Pharao natürlich es mega gut mit ihnen gehabt. Sie haben sich vermehrt, sie sind ein Riesenvolk geworden. Und dann hat der Pharao gewechselt und sie sind versklavt worden. Sie sind zu gross geworden, der Pharao hat Angst bekommen vor ihnen, weil sie vielleicht sich gegen sie würden wenden in einem Kampf oder so. Und hat sie verpflichtet zur Sklaverei. Für 400 Jahre sind sie in der Sklaverei gewesen. Für 400, stellt euch das mal vor, haben sie nichts anderes gehabt als Aufsehen, wo sie prügelt haben, wo sie am Morgen müssen aufstehen und an der prallen Hitze haben müssen die Städte aufbauen für die Ägypter. Für 400 Jahre. Und sie haben geschrien, Gott, du bist doch der El Shaddai, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Du hast doch gesagt, du bist unser Versorger. Du hast gesagt, du willst die Welt durch uns sagen. Wo bist du? Und Gott hat sie dann nach 400 Jahren erhört und hat sie aus Ägypten befreit. Und wenn du Exodus gesehen hast, dann weißt du ungefähr, um was es da geht. Im Kino ist der gerade letzte gekommen. Da siehst du die 10 Blogen in 3D. Das ist wirklich eigentlich noch mega cool. Es ist zum Teil ein komisches Gottesbild, das dort erzählt wird, aber wir sind ja heute oben da, oder? Jetzt müssen wir das richtig stellen. Aber es ist ja ein cooler Film. Und Gott befreit sie durch die 10 Blogen, oder? Durch das auf die Ägypten schicken. Und die letzte Blog ist, jeder Erstgeborene stirbt. Weil sie die Ägypter nicht haben wollen ziehen. Die Israeliten haben sie nicht wollen ziehen. Und was sie müssen machen, Gott sagt ihnen, hey, schlachtet so ein Lamm, jede Familie, und nehmt das Blut und streicht es an eure Türpfosten beim Eingang von euren Häusern. Dass wenn dann der Tod vorbeikommt, dass er dann vorbeigeht und nicht der Erstgeborene der Israeliten dort. Das Blut war so das Zeichen gewesen. Im Neuen Testament widerspiegelt das Jesus, das Blut von Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet vor dem Tod. Okay? Dann kommen sie raus und sie kommen vor das Rote Meer, vor das Schilfmeer und Gott teilt das Meer und sie gehen durch. Und sie hauen ab, die Ägypter rennen hinter drei, das Meer geht zu, die Ägypter sterben und sie sind gerettet, oder? Der Paulus sagt, das ist symbolisiert Taufe für uns als Christen. Wir lassen das alte Leben hinter uns und nehmen einen neuen Anspruch, oder? Wenn du jetzt vielleicht an Jesus schon glaubst und vielleicht sogar schon getauft bist, dann möchte ich dich ermutigen, weil das ist erst der Anfang. Gott hat noch ein verheißenes Land ihnen zu geben. Versteht ihr? Gott hat ihnen noch etwas geben. Gott hat noch wollen, dass sie das Land Israel einnehmen. Und genauso will Gott, dass du mehr Bereich in deinem Leben, nicht geografisch, aber in deinem Leben und in deinem Umfeld einnimmst. Dass Gott in jeden Bereich von deinem Leben reinkommt, mit seiner Rettung, mit seiner Weisheit, in jedem Bereich, in deine Beziehungen, in deine Sucht, in deine Gefangenheit, Gebundenheit, die du vielleicht hast, weißt, obwohl du schon tauf bist und Christ bist und tauf bist, hast du trotzdem Sachen im Bereich in deinem Leben, wo Gott noch reinkommen will, weißt, und dich brauchen. Finanziell, Zeitmanagement, alles Mögliche. Wie lebst du deine Beziehungen, deine Ehe? Wie gehst du um mit deiner Sexualität? All so Sachen will Gott, dass das durchdrungen wird mit seinem Geist. Okay? Also. Genau. Und dann gibt ihnen Gott das Gesetz auf diesen zwei Tafeln. Und das ist für uns nichts anderes als der Empfang vom Heiligen Geist. Oder? Nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Herzen. Also, das ist ein Schatten von dem, was wir jetzt durchmachen. Oder was wir können, dürfen durchmachen. Oder? Und wieso erzähle ich euch jetzt das? Ich habe gesagt, wir reden jetzt über den Bund, wo Gott mit dem Volk Israel durch Mose geschlossen hat, mit dem Zehngebot. Das ist extrem wichtig, dass wir den Kontext verstehen von diesen Zehngebot. Weil wenn wir den Kontext nicht verstehen oder wegeln, werden wir brutal gesetzlich. Ich zeige euch das jetzt. Die Zehngebot und das erste Gebot fangen nicht so an. Exodus 20,2. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Die Zehngebot fangen nicht so an. Das ist nicht das erste Gebot, einmal nicht vollständig. Ich zeige euch jetzt, wie es wirklich anfängt. Das ist so brutal wichtig. Der zweite Teil, Exodus 20,2-3. Ich bin der Herr, sofort an. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst also mir keine anderen Götter verehren. Verstanden? Befreiung kommt zuerst. Verstanden? Erlösung kommt zuerst. Rettung kommt zuerst. Und dann kommt das Gebot. Verstanden? Er sagt, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, ich bin dein Gott, ich bin der, der dich hier befreit hat. Lass mir jetzt zu. Ich bin der, der dich schon erlöst hat, schon befreit hat, schon gerettet hat. Lass mir zu. Verstanden? Wenn wir das verkehrt, wenn wir das einfach isoliert lesen, dann lesen wir die Bibel nicht richtig. Weil das erste Gebot fängt so an. Die zehn Gebote fangen so an. Das ist genau gleich wie im Neuen Testament, oder nicht? Zuerst Gnade. Zuerst Gnade, zuerst Befreiung, zuerst Erlösung, zuerst Rettung. Und dann leben wir nach dem, so wie es Gott von uns will, oder? Ist genau gleich, zuerst Gnade und dann Gottes Gebot. Ah, ja, genau, Amen. Gnade zuerst. Das ist genau gleich wie das Neue Testament. Was haben die Israeliten dafür können, dass sie Gott befreit hat? Nichts. Was haben sie gut gemacht, dass Gott sie gerettet hat? Nichts. Was haben sie geleistet, dass Gott Erbarmen mit ihnen gehabt? Nichts. Absolut nichts. Es ist nur Gnade. Es ist nur Gnade. Es ist nur Liebe. Es ist Gottes Entscheidung. Hey, ich liebe dich und ich befreie dich. Und das ist genauso bei uns. Das ist genau wie im Neuen Testament. Es ist nur Gnade. Nur seine Liebe. Wir können nichts dazu beitragen. Versteht ihr? Die Leute haben nicht gedacht, wir müssen unsere Erlösung verdienen. So wie man das oft sagt. Hey, ich bin jetzt, haben Sie schon mal gehört, oder? Ich bin jetzt Christ, ich bin jetzt unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz, oder? Die sind auch unter der Gnade gewesen, versteht ihr? Gott hat sie schon befreit. Die haben nicht probiert, ihre Errettung zu verdienen, wie man das ihnen oft vorwirft, oder? Gnade zuerst. Wenn wir das nicht verstehen, wird es mega gesetzlich. Das ist so wichtig. Zweitens, die ersten fünf Bücher Mose oder das Gesetz nennen sich Torah. Im Alten Testament heisst das Torah. Hast du vielleicht schon mal gehört? Torah. das beschreibt eben die ersten fünf Bücher Mose. Es beschreibt die 10 Gebote oder die 613 Gebote, im genaueren gesagt, oder? Und wir im Deutschen und im Englischen haben das Problem, das Wort richtig zu übersetzen. Wir sagen immer die 10 Gebote. Gebot oder Gesetz von Gott, oder? Im Englischen Law. Gesetz, oder? Aber das ist nicht eine genaue Übersetzung. Weil wenn du im Sprüche 1,8 lesest, heißt es, verwirf nicht die Torah deiner Mutter. Oder missachte nicht die Torah deiner Mutter. Das klingt anders, oder nicht? Als missachte nicht das Gesetz deiner Mutter. Nein, das ist doch kein Gesetz. Und die Eltern geben uns doch kein Gesetz. Sie geben uns Anweisungen, weil sie uns lieben, weil sie das Beste für uns wollen, oder? Das ist Torah. Wir müssen verstehen, dass ein Vater da redet. Wir müssen verstehen, dass ein Vater zu uns redet, was gut mit uns meint. Weil Gebote sind für uns geworden. Die sind nicht gegen uns geworden, die sind für uns geworden. Für uns. Weil ein Vater uns liebt, gibt er uns gewisse Regeln, Anweisungen, Torah. Aber versteht ihr, wenn wir das losgelöst nehmen von der Rettung, von der Gnade zuerst und einfach die 10 Gebote lesen, Und wir sagen noch Gesetz. Niemand von uns ist sehr begeistert von Gesetz, oder? Ich hasse es. An so Familien üben. Und dann tun wir ein neues Spiel rausholen. Ich hasse es, die Regeln zu lesen. Ich bin einfach kein Fan davon, oder? Ich will ein Spiel spielen, wo man spielen kann. Ich kann das nicht gerne, oder? Zuerst Regeln. Wer hat schon gerne Regeln? Aber verstehen Sie, das sind nicht einfach nur Gebote oder Gesetze. Das ist ein Vater, der uns seine gute Torah gibt, dass wir erleben können. Die sind für uns gegeben. Die sind für uns gegeben. Ein Beispiel. Du sollst nicht Ehe brechen. Das würde jeder zustimmen, dass das schlecht ist, weil ich habe mit genug Leuten zu tun gehabt und geredet, oder, wo das durch so einen schlimmen Prozess durchgegangen sind, von einer Scheidung. Diesen Leuten geht es schlecht. Du gehst wirklich... Denen geht es miserabel. Wenn du stehlst, du kannst ja sagen, ich bin Christen unter der Gnade. Aber wenn du eine Bank ausraubst, dann gehst du in den Knast. Ist egal, ob du Christ bist oder nicht, oder was es ist. Ist einfach so. Wenn du immer das begehrst, was der andere hat, wenn du immer eifersüchtig bist, dann lebst du einfach miserabel, weil du nie dankbar bist für das, was du schon hast. Du lebst nie im Jetzt und da. Du schaust immer, was die anderen haben. Es ist schlecht für dich. Das ist schlecht für dich. Schau, Jesus sagt doch, das Alte Testament wird zusammengefasst und Propheten und das Gesetz wird zusammengefasst in dem, dass du Gott sollst lieben und die Nächsten. Oder? Das sagt Jesus. Das ist genau das Gleiche wie die 10 Gebote, weil die eine Tafel von der 10 Gebote handelt davon, wie wir Gott lieben, unsere Beziehung zu Gott, unsere horizontalen Gesetze. Eben, du sollst keine anderen Götter machen, du sollst seinen Namen nicht missbrauchen und so weiter. Und dann gibt es aber noch die vertikalen Gesetze, die beschreiben, wie unsere Gemeinschaft funktionieren sollte. Und das ist doch nichts anderes als lieb Gott und lieb die Nächsten. Das ist genau das Gleiche. Das ist genau das, was Jesus sagt. Gebote sind für uns. Genau. Bei den vertikalen Geboten verstehen wir vielleicht noch, oder, dass das für uns ist. Oder? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht rauben und so und du sollst alles nicht machen. Das würde die meisten von uns zustimmen. Oder? Wenn eine Gruppe zusammenkommt, brauchst du gewisse Regeln. Am besten die und dann läuft es für alle besser. Aber auch die horizontalen Gebote, die sind gut für uns. Wenn Gott sagt, du sollst dir kein menschengemachtes Bild von mir machen. Du sollst dir kein Abbild von mir anfertigen. Du sollst keine Götze herstellen. Dann ist das nicht einfach, weil Gott ein Problem mit dem hat, sondern weil wir ein Problem damit haben. Im Jeremia heisst es, das hat das Volk Israel nonstop gemacht, sie haben andere Götter, aber er hat gesagt, hey, ist es nicht schlecht für euch? Ist es nicht schlecht? Schau jetzt, wenn du ein Mensch, er sagt, mach dir kein menschengemachtes Gottesbild. Wenn du ein Bild vom Gott hast, irgendein verknarrtes Bild, weil du ein paar komische Christen getroffen hast, vielleicht weil dein Vater nicht so liebend ist, wie es hier jetzt vielleicht steht, hast du vielleicht ein komisches Gottesbild, aber es ist menschengemacht. Aber wenn du ein falsches Gottesbild hast, dann lebst du auch falsch. Das ist einfach so. Aber wenn du ein gottgemachtes Gottesbild hast, dann lebst ein richtiges Bild, dann lebst du auch richtig. Verstehen Sie, Abbild, im Neuen Testament redet Gott davon, dass Jesus das Abbild von Gott ist. Es ist genau das gleiche Wort dort. Mach dir kein eigenes Götzli, wie du denkst, dass Gott ist, sondern Gott sagt, lass mich selber definieren, wie ich bin. Nämlich in Jesus. Genau. Ich nehme jetzt an, ein paar von euch denken, ja, jetzt hat er gerade, er ist doch wieder so ein Liebesprediger, oder? Ich habe doch am Anfang gesagt, es müsste ein bisschen mehr. Ich glaube genau, ein paar von euch denken jetzt, ja, jetzt tut er alles doch wieder weich spülen, oder? Gott ist ein Vater und er hat euch befreit und er meint es gut mit uns, Gebote sind gut für uns, oder? Und für dich. Und wenn du dich dann noch fühlst, oder? Ich weiß genau, dass das jetzt ein paar von euch denken. Er tut es wieder so ein bisschen weich spülen. Genau, er tut es wieder ein bisschen. Ja, was ist denn jetzt mit dem Zorn Gottes? Was ist jetzt mit der Heiligkeit von Gott, oder? Was ist mit dem? Schau jetzt, ich sage nicht in einem Moment, dass Konsequenzen von der Sünde nicht ernst zu nehmen wären. Paulus sagt, die Konsequenz von der Sünde ist der Tod. Nicht, weil Gott dich tötet, wenn du sündigst, sondern weil die Sünde dich tötet, wenn du sündigst, okay? Die Konsequenzen der Sünde sind ernst zu nehmen. Ich mache ein kurzes Beispiel. Ich bin am Montag vor einer Woche, ich treffe mich regelmäßig mit meinem Chef, mit dem Ralf. Er ist ein bisschen älter, hat schon kein Haar mehr auf dem Kopf und so. Sehr weiser Mann. Die Haare, die er noch hat, sind grau, oder? Sehr cooler Typ. Wir treffen uns regelmäßig, oder? Zum Sachen besprechen und so. Und dann, wir haben am 12. Uhr abgemacht am Montag, aber ich bin angefragt worden, ob ich komme zügeln helfen bei einer Kollegin. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss noch schnell mit dem Ralf schauen, ob ich die Sitzung kann verschieben kann. Und dann habe ich dem Ralf ein E-Mail geschrieben und gesagt, hey, ich bin zum Zügeln eingeladen. Können wir unsere Sitzung auf die 9 Uhr verschieben? Und er so, ja, voll, machen wir, ja. Ah, ich habe noch geschrieben, oder wenn wir sie nicht ausfallen lassen, weil Pfingstmäntig ist. Weil Marisa hat gesagt, ich spinne euch am Pfingstmäntig zu treffen, oder? Dann habe ich ihm geschrieben, ja, am 9 Uhr oder lassen wir es sowieso ausfallen, weil Pfingstmäntig ist. Dann schreibt er mir so zurück, ja, voll, wir treffen uns am 9 Uhr. Ich so, okay, gut. Und dann habe ich so gesagt, der Marisa am Sonntag oben, ja, ich muss morgen früh aufstehen. Und sie so, hey, ihr habt doch einen Schaden, oder? Dann bin ich so aufgestanden, extra früh, eine Stunde Arbeitsweg, oder? Komme vor das Office an, vor das Büro in Basel, von Gelderkindern nach Basel, eine Weltreise, oder? Will so ins Büro rein und merke, ich habe den Schlüssel vergessen. Und ich so, nein, das gibt es jetzt einfach nicht, oder? Ich so, okay, dann warte ich halt auf den Ralf. Weil ich bin extra eine halbe Stunde früher gekommen, dass ich noch ein paar Sachen erledigen kann. Dann war ich so vor dem Office eine halbe Stunde. Und ich so, plötzlich ist mir in den Sinn gekommen, es gibt ja einen Schlüssel-Safe vorne am Haken. Ah ja, stimmt, das haben sie mal geschrieben in einer Mail. Wir haben einen Schlüssel-Safe mit einem Code dort am Haken, oder, wo kannst du ins Büro rein. Und ich so, ah, super. Halbe Stunde verschwendet, dann bin ich endlich ins Büro, habe meine Sachen schnell erledigt und der Ralf ist einfach nicht gekommen. Der Ralf ist und ist nicht gekommen. So 5 Minuten spät, 10 Minuten, 4 Stunden. Und ich so, hey, okay. So nach 20 Minuten, 25 Minuten habe ich gedacht, ja gut, er ist wirklich langsam alt, oder? Ich darf nicht so böse sein zu ihm, oder? Und ich so, ja komm. Und dann habe ich ihm so geschrieben, Ralf, kommst du? Und dann ruft er mir so an und sagt, Alter, liest deine Mails, oder? Und ich so, was? Und dann schaue ich so meine Mails an und steht einfach, ja ist gut, 9 Uhr, aber am Dienstag. Und ich so, nein! Jetzt bin ich einfach am Morgen früh aufgestanden, bin noch halb Stunde vor dem blöden Tor gewesen. Nichts! Ich bin wieder heim. Ah, ich gehe zügeln, stimmt. Ich dachte, das ist jetzt eine Zeitverschwendung. Ich bin so hässig geworden. Plötzlich habe ich gemerkt, es bringt nichts, wenn ich hässig auf Ralf bin. Weil der Ralf ist nicht schuld. Ich bin schuld, weil ich es mir nicht richtig gelesen habe. Ich bin schuld. Mega viele von uns geben Gott Schuld für Sachen in ihrem Leben. Obwohl er schon lange gesagt hat, die Sachen sind gut für euch, die Sachen sind schlecht für euch. Macht das nicht. Und wir geben Gott Schuld, aber wir haben es nicht, weil wir es nicht richtig gelesen haben. Weil wir nicht das gehört haben und nicht ernst nehmen, verstehst du? Ich bin schuld gewesen, niemand anders. Schau, Gott sagt, du musst wählen zwischen, ich stelle es vor dich, das sind meine Gebote, die sind gut für euch. Du musst wählen. Wähl zwischen Fluch und Segen. Wenn du sie machst, geht es dir gut. Wenn du sie nicht machst, geht es dir schlecht. Und das ist deine Entscheidung. Und der Lohn davon, wenn wir es nicht machen, ist der Tod. Nicht Gott bringt uns nicht um, wenn wir es nicht machen, sondern die Sünde bringt uns um. Gut. Du willst. Ich will es noch verdeutlichen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht von dummen Leuten. Seht ihr das? Sorry, dumme Leute, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber Leute in dummen Situationen, oder? Sie schau das mal an! Mach's weiter, schau mal! Okay. Langsam. Ich meine, er hat einfach einen Schaden, wenn er so etwas macht, oder? Noch das nächste Bild. Ja, genau. Also weißt du, das ist einfach blöd. Versteht ihr? Schaut, okay, stopp. Wenn das jetzt, ihr lacht jetzt. Und es ist auch okay, wenn man über so etwas lacht, oder? Aber wenn das eure Kinder wären, wo ihr über alles liebt, dann würde ich jetzt sagen, Pech gehabt, oder? Aber, nein, wenn das jetzt eure Kinder, ja, das kannst du schon mal zeigen, das eine Bild. Wenn das eure Kinder wären, wo du über alles liebst, dann würdest du vielleicht ein bisschen Tonne geben und ein bisschen Posaunenschall. Versteht ihr? Ein bisschen Blitz. Versteht ihr? Posaune. Mächtig. Lauter. Genau. Das ist einfach blöd. Dann sagst du, hey, Alter, machen wir das weiter. Nächstes Bild. Sorry. Weiter. Ja. Das nächste Bild. Posaune. Eben. Dann sagst du, hey. Spinnst du? Du das. Yo. Nein, hey. Wenn du das liebst. Dann hast du Gang wieder rein! Ja, das ist der Beste. Nein, hey, wenn du die liebst, dann machst du alles. Dann klopfst du sogar mal auf den Tisch und sagst, hey, spinnst, das bringt dich um. Verstehst du? Wenn dein Kind an die Herdplatte will greifen und du sagst, hey, nein, es ist nicht gut für dich, aber es versteht es halt nicht, weil es jung ist und so. Und es will es anlängen. Und es ist gerade so drauf zu längen. Und alles, was du noch machen kannst, ist sagen, hey, schwindsch! Und es hat Angst vor dir. Versteht ihr? Aber du hast es ihm nicht... Das ist ganz normal, wenn du jemanden liebst. Dann bist du bereit, auch vielleicht zum Schreien, versteht ihr? Zum Spucken, wie ich jetzt gerade. Genau. Nein, ich will es zuspitzen. Es ist so wichtig. Ich will es noch mehr zuspitzen. Gott... Es ist so wichtig. Gott... hat kein Problem mit unseren Sünden. Das ist ja speziell. He. Und ich meine es ernst. Gott hat kein Problem mit unseren Sünden. Wir haben ein Problem mit unseren Sünden. Darum hat Gott ein Problem damit. Weil er uns liebt. Gott an sich hat kein Problem mit unseren Sünden. Wir haben das Problem. Wir, weil sie uns killt. Darum hat Gott das Problem, weil er uns liebt. Versteht ihr? Das ist so ein wichtiger Unterschied. Schaut, einige von euch werden jetzt ein neues Gottesbild bekommen und ihr werdet frei werden von Sachen, die nie frei geworden sind. Gott hat kein Problem mit Sünden. Wir haben das Problem damit. Das killt uns. Nicht Gott killt uns. Sünde killt uns. Darum hat Gott das Problem. Darum schreit er auch. Darum macht er auch ein bisschen Tonne. Darum macht er uns sogar Angst. Weil er nicht will, dass wir das machen. Das ist so ein wichtiger Unterschied. Aber Gott ist doch heilig. Gott ist doch, wir haben doch jetzt gerade gelesen, Gott ist doch heilig. Und man darf den Berg nicht kommen. Und man stirbt, oder, wenn man ihm zu nahe kommt. Und das steht doch dort, oder? Ja, was machst du jetzt mit dem? Du bist schon wieder weich gespült, oder? Ich war letztens auf dem Marktplatz. Und dann war so ein Zelt aufgestellt. Und es hat so einer predigt und eine Frau hat übersetzt. So volle Pulle, oder? Und vorne dran haben sie so Traktate verteilt. Und ich bin halt interessiert, oder? Ich studiere heute. Niemand hat zugelassen, weißt du? Niemand. Es ist allen wirklich am Arsch vorbeigegangen, sorry. Alle sind vorbeigelaufen. Und sie haben nichts anderes gemacht, als von Hölle predigt. Sie haben nur gesagt, ey, es gibt eine Hölle. In jedem Satz ist zweimal die Hölle vorgekommen. Hey, wenn du dich umkehrst, dann gehst du in die Hölle und es gibt eine Hölle, das ist in der Erde unter so einem Feuer. Das haben sie gesagt. Die ganze Zeit so droht, die ganze Zeit nonstop, das war ihr Evangelium, das war die frohe Botschaft. Sie haben nur von der Hölle predigt. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Oder? Und dann bin ich so angegangen. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihnen reden und dann hat sie mich gerade bekehren. Gerade sofort, weil ich bin der Einzige, der angegangen ist, oder? Dann hat sie mir gerade so eins, so ein Kärtchen gegeben und ich so, hey, schon gut, ich bin selber Pastor. Oder? Dann hat sie gesagt, ja, bist du ein Pastor für Jesus? Und ich so, ja, ich bin ein Pastor für Jesus. Okay. Ja, glaubst du denn auch an Heiligkeit und Heiligung und Zorn und so all das? Du glaubst auch an die Seite von Gott? Und ich so, ja, voll. Weil sie hat mich sogar noch dort an bekehren, oder? Und ich so, ja, voll. Und dann habe ich so gedacht, ja, Gott ist heilig, ja? Was heisst das? Heilig heisst, er ist anders als wir. Und ich habe einfach leise gedacht, er ist vor allem anders als du. Sorry, dass ich jetzt so konfrontierend bin, aber es gibt viele Prediger, die machen genau das Gleiche und erzählen immer vom Zorn von Gott. Jetzt darf ich auch mal ein bisschen von der Liebe so ein bisschen erzählen. Ist gut. Ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es gedacht. Vergib mir. Genau. Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und ihr seid immer noch nicht überzeugt. Schau, das ist alles Alte Testament bis jetzt. Ich bin noch nicht mal im Neuen angekommen. Da gehen wir nachher nicht an, keine Angst. Ein bisschen. Aber jetzt schaut mal, wenn wir... Das Problem ist eben, wir lesen es nicht richtig. Wir lesen die Sachen nicht im Alten Testament nicht richtig. Wir nehmen das Mikroskop nicht vor und schauen es mal genau an, was dort wirklich steht. Wir schlucken das einfach so. Ja Gott, er ist Liebe, ja Amen, aber er ist auch heilig. Das habe ich so oft gehört. Wo steht das? Das steht nie. Gott ist heilig, ja, das stimmt. Aber wer sagt, dass Liebe und Heiligkeit auf der gleichen Ebene sind? Das steht definitiv nie in der Bibel. Gott ist Liebe, er ist sie, er ist Liebe. Jetzt schaut mal, wir lesen den Text, jetzt mal nochmal kurz. Exodus 20, 18 bis 19. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die blitzenden, rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fluss des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Genau das passiert, wenn wir nicht weiterlesen. Genau der Scheiß passiert, wenn wir nicht ehrlich anschauen, wenn wir unsere Augen nicht aufmachen. Genau das passiert, genau das ist der Grund, wieso Menschen nicht zu Gott gehen, wenn es ihnen schlecht geht. Weil sie haben das Gefühl, er ist heilig und wir sterben, wenn wir dort hingehen. Und er ist sowieso der, der nur so Gesetz bringt, oder? Und das habe ich schon versucht. Genau so ein Scheiß passiert. Sorry, aber ich meine es so. Genau das passiert, wenn wir nicht weiterlesen. Und das regt mich so auf. Das geht mir wirklich so auf die Nerven. Jetzt lesen wir mal zusammen, was da steht. Das ist genial. Weiter. Exodus 20, 20 bis 21. Doch Mose sprach zu ihnen, habt keine Angst. Gott ist nur gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr Angst vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen, nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Jetzt, wir lesen das nicht richtig. Schaut mal, was da steht. Habt keine Angst. Er will nur, dass ihr Angst vor ihm habt. Das steht dort. Das ist nicht meine Meinung. Das steht dort. Habt keine Angst. Er will nur, dass ihr Angst vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das steht dort. Ganz gut lesen. Schau, das Problem ist eben, in vielen deutschen Übersetzungen, in einer kleinen sinngemäßen Übersetzung, wird es einfach so übersetzt, oder? Habt keine Angst. Er will nur, dass ihr Ehrfurcht vor Gott habt. Aber Leute, ich muss euch leider enttäuschen, im Hebräischen wird nicht unterschieden zwischen Angst und Ehrfurcht. Du kannst nicht sagen, da steht Angst und da steht Ehrfurcht, weil er steht einfach nicht dort. Er steht, habt keine Angst, er will nur, dass ihr Angst habt. Amen? Das ist nicht meine Meinung. Das steht so dort. Es ist nicht Ehrfurcht. Das ist ein blöde Übersetzung. Ich lese die wörtliche Übersetzung, es heisst, habt keine Angst, er will nur, dass ihr Angst habt, damit ihr nicht sündigt. Das ist genau das. Genau das ist der Grund, wenn wir das nicht lesen, dass wir nicht verstehen, wie Gott wirklich ist. Ich habe mich gefragt, Wie weiß der Mose das? Woher weiß der Mose das? Ich meine, er hat doch den Blitz und den Donner und all die Sachen auch gehört, oder? Von wo weiß jetzt der Mose das? Dass er mir nicht Angst haben will. Ich sage dir, wieso der Mose das gewusst hat. Weil er bei Gott gesehen ist und gesehen hat, wie er wirklich ist. Weil er durch die ganzen Blitz und den Hörnerschall und das Erdbeben und das laute Getöse durch das Tor ist, zu Gott ist und sieht, wie er wirklich ist. Wie Gott wirklich ist. Nur wegen dem kann er so etwas sagen. Habt keine Angst. Er will nur, dass sie Angst haben, damit ihr nicht sündigt. Aber eben, sie haben es natürlich nicht gecheckt. Sie sind weiter, sie haben Angst gehabt. Sie haben es nicht gecheckt. Aber was hat der Mose gemacht? Er hat das Evangelium predigt. Er hat die frohe Botschaft predigt, wie Gott wirklich ist. Wie er wirklich ist. In dem, all dem Ding, in den Wolken, durchs ganze Dorf gesehen, wie Gott wirklich in seinem Wesen wirklich ist. Habt keine Angst. Er will nur, dass ihr Angst habt. Schon, er ist ein Vater, der dich sogar dich so fest liebt, der dich schon befreit hat, wo dein Vater ist. Und er liebt dich so fest, dass er sogar dir mal Angst macht, weil er nicht will, dass du das Zeug machst, weil es dich kaputt macht. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Wir haben ein Problem mit Sünde. Darum hat Gott ein Problem. Das ist so ein wichtiger Unterschied. Habt keine Angst vor Gott. Er will nur, dass ihr Angst habt. Schaut, Gott. Ich habe vorher davon geredet, wir sollen uns nicht ein menschengemachtes Gottesbild machen. Ich habe gesagt, ich will eine herausfordernde Predigt machen. Es hat vielleicht einen anderen Turn genommen, wie ihr vielleicht erwartet habt. Wir sollen uns kein menschengemachtes Gottesbild machen, weil es schlecht ist für uns. Lass Gott selber definieren, wie er ist. Und Gott ist wie Jesus. Punkt. Wenn du dem widersprichst, widersprichst du der Bibel. Kolosser 1, Hebräer 1, das ganze Johannesevangelium, das ganze Neue Testament redet davon, dass jetzt endlich Gott sich gezeigt hat, wie er wirklich ist. Er ist so wie Jesus. Gott ist wie Jesus. Gott ist schon immer wie Jesus gewesen. Weil er verändert sich nicht, oder? Gott verändert sich nicht. Gott ist wie Jesus. Er ist schon immer wie Jesus gewesen. Und er wird auch immer wie Jesus sein. Halleluja. Das ist wirklich um das, was es geht. Versteht ihr? Was im Alten Testament angedeutet worden ist, das wird im Neuen Testament vollkommen gezeigt. Und die im Alten Testament ist nicht ganz geschnallt. Mose hat einen Schatten vom Evangelium gebracht, von dieser Frohbotschaft. Ein bisschen, aber sie haben es noch nicht gecheckt. Aber jetzt sind wir im Neuen Testament. Wir wissen es jetzt. Schaut, ich beweise es euch nochmal. Johannes 1, 16 bis 18. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Mose hat das Gesetz gegeben, das ist gut gewesen, aber Jesus bringt Gnade und Wort. Und er sagt, niemand hat Gott je gesehen. Ja, Moment mal, der Mose hat doch Gott gesehen, heisst, er ist doch bei ihm gesehen. Im Alten Testament heisst es, die 70 Ältesten sind mit Gott gegangen. Aber der Johannes sagt, nein. Gott, wie er wirklich ist, hat noch niemand gesehen. Nur der, der wirklich bei ihm gesehen ist. Und das ist Jesus, der selber Gott ist. Nur Jesus selber weiß, wie Gott ist und hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Gott ist wie Jesus. Er ist Liebe. Seine Heiligkeit ist Liebe. Er ist die Liebe. Das ist das, was Jesus uns gezeigt hat. Wo ist Jesus hergekommen? Vom Vater. Wie ist er mit Sündern umgegangen? Er ist mit ihnen essen. Er hat nicht gesagt, nein. Ich muss sie töten, wenn sie mir zu nahe kommen. Versteht ihr? Gott war schon immer wie Jesus. Das steht alles im Alten Testament. Wenn wir es wieder genau lesen. Johannes sagt, wer in der Liebe vollendet ist, der hat keine Furcht mehr. du hast vielleicht Angst gehabt vor Gott und das war vielleicht auch okay gewesen, du hast das vielleicht auch gebraucht, dass du nicht in blöde Sachen, aber wer vollendet ist in der Liebe, wer wirklich vollendet ist, hat keine Angst mehr. Der Paulus sagt, wir haben jetzt einen Geist empfangen, er sagt, nicht mehr zur Furcht, sondern zur Sohnschaft oder zur Kindschaft, zur Adoption. Der Geist lässt uns rufen, Abba, Vater. Und wenn du auf Israel gehst, dann hörst du die Kinder zu ihren Eltern sagen, Abba, das heisst Papi, das heisst nicht nur Vater, das heisst Papi. Was meint der Paulus dort? Wir haben einen Geist bekommen, der nicht mehr zur Furcht, sondern zur Sohnschaft. Der Geist, der uns lässt Abba, Papi sagen zu Gott. Weil wir jetzt wissen, wie Gott wirklich ist. Gott hat kein Problem mit unserer Sünde. Wir haben ein Problem damit. Darum hat Gott ein Problem damit. Weil er uns über alles liebt. Weil er dich über alles liebt. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament. Und zwar, Jesus ist auf einen Berg gegangen. Auf den Berg werden wir übrigens auch gehen in der Israelreise. Der Berg von der Verklärung heisst er so im Fachausdruck. Und Jesus wird dort verwandelt. Und dann fängt er an zu erscheinen. Und dann ist mit seinen zwei Jüngern dort rauf. Und neben ihm erscheint plötzlich der Elia und der Mose. Sie scheinen auch, der Elia und der Mose. Und die repräsentieren das Alte Testament. Der Mose repräsentiert das Gesetz, der Elia repräsentiert die Propheten. Also das ganze Alte Testament, oder? Und Jesus. Und dann sagt Gott an Petrus, nein, wir bauen hier kein Zelt auf. Es geht nicht um das, ich will euch etwas zeigen. Und das ist der Schlüssel. Während der Mose und die Propheten gut sind, der Mose ist wie der Mond in der Nacht. Er leuchtet, er gibt uns Orientierung. Er ist gut, er ist von Gott gegeben. Und Propheten sind wie Sterne am Himmel. Die helfen uns zu navigieren in der Nacht. Das ist gut. Aber jetzt ist die Sonne aufgegangen, Leute. Aber jetzt ist die Sonne aufgegangen. Das ist der Elia und das ist der Mose. Aber das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Jetzt ist die Sonne aufgegangen. Jetzt wissen wir wirklich, wie Gott ist. Jetzt wissen wir wirklich, wie er ist. Das hat angedeutet, das ist gut und richtig. Aber jetzt ist die Sonne aufgegangen. Jetzt wissen wir, wie Gott ist. Er ist wie Jesus. Er ist wie der liebende Vater. Er ist so. Amen. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.